Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Auf amüsante, selbstironische und sprachverspielte Weise über Trauer und die Erinnerungen an die verstorbene Mutter zu schreiben, das muss man erstmal hinkriegen. Der Lyrikerin Nora Gomringer ist dieses Kunststück gelungen. In ihrem ersten Prosawerk, das den Titel trägt, Am Meerschwein übt das Kind den Tod und mit dem sie gleich bei uns zu Gast ist. Über die wohltuende, ja fast heilsame Wirkung von Haustieren auf uns Menschen hat man ja schon viel gehört. Aber dass sie auch eine gute Vorbereitung auf unsere Endlichkeit sind, darüber hatte ich so noch nicht nachgedacht, bis ich Nora Gomringers Buch Am Meerschwein übt das Kind den Tod in die Hände bekam. Nora Gomringer ist Lyrikerin und Spoken-Word-Künstlerin und sie leitet in Bamberg das Künstlerhaus Villa Concordia. Und ich freue mich jetzt, mit ihr dort verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Gomringer.
Vielen Dank, freut mich sehr. Schön, mit Ihnen zu reden, Frau Gerg. Hallo.
Ja, ich freue mich auch. Also das Meerschwein, damit haben Sie den Tod kennengelernt als Kind und geübt, wie Ihre Mutter das dann so flapsig zu einer Bekannten sagte. Aber man ist dann trotzdem nicht vorbereitet, oder? Wenn es dann die Angehörigen, die Nächsten trifft.
Ja, vor allem Meerschweine und Menschen, wenn die versterben, sehr unterschiedliche Agenda, wenn es also darum geht, wie die Menschen, die den Nachlass verwalten, damit umzugehen haben. Beim Meerschwein bleibt einfach nicht so viel und die toten Menschen, die stellen einen ganz schön dann nochmal in ihren Dienst.
Das so beschreiben Sie auch ganz eindringlich, was da so auf Sie zugekommen ist. Das ist ja ein ganz vielschichtiges Buch, ein Nachruf, ein Erinnerungsbuch. Sie haben ja zwei berühmte Eltern. Ihre Mutter war die Germanistin Nortrud Gomringer, ihr Vater der Lyriker Eugen Gomringer, Erfinder der konkreten Poesie. Er ist im August als 100-Jähriger verstorben und einen Monat später erscheint dann dieses Buch über den Tod ihrer Mutter. Auch eine komische Koinzidenz, oder?
Ja, ich hätte viel lieber gehabt, dass er noch am Leben ist, wenn es kommt. Also ich war tatsächlich jetzt ein bisschen geschockt und habe noch überlegt, ob ich es zurückziehen soll. Aber das hat den Verlag, also ganz den Verleger vor allem fast, also Atem und Herzschlag gekostet. Also das war irgendwann nicht mehr die Möglichkeit. Und ich bin jetzt eigentlich auch damit im Reinen, muss mich aber mit dem Text und mit dem Vorlesen aus dem Text gerade noch ein bisschen anfreunden. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Aber Ich bin froh, denn tatsächlich ist es wichtig für mich, auch in der Trauer um meinen Vater, an meine Mutter zu denken. Meine Mutter ist tatsächlich die war die Türöffnerin für viel, was in den letzten 4 Jahren einfach kam. Mit ihrem Leben, aber auch mit ihrem Tod.
Und ihr Vater spielt ja auch eine Riesenrolle in diesem Buch über ihre Mutter. Ich habe sogar gedacht, es geht ja immer wieder auch um so eine Art Konkurrenz, will ich nicht sagen, aber schon so eine Art Dominanz ihres Vaters über die Mutter. Und dann dachte ich, das ist jetzt auch fast nochmal so, als ob er so ein bisschen sich diesen Nachruf aneignen würde.
Ich hoffe, es ist ihm nicht ganz gelungen, aber tatsächlich kommt er natürlich vor. Es gibt uns drei, nur weil es uns drei gibt. Also so, wir hängen sehr zusammen. Das merke ich jetzt auch im Gespräch mit meinen Brüdern. Wir sind ja eigentlich insgesamt 8 Kinder. Und diese 7 Brüder und ich, wir leben wirklich dadurch, dass wir zu unterschiedlichen Lebenszeiten dieser Eltern entstanden sind, mit anderen Partnern zum Teil. Also alle mit anderen Partnern. Ich bin das einzige Kind von Vater und Mutter zusammen. Wir waren das Triangulum und bildeten irgendwann so einen Kern. Und die Brüder drumherum sind wie Planeten, die drumherum kreisen und manche ferner, manche näher. Mhm. Klar.
Aber Sie beschreiben diese komplizierte Dreierdynamik da auch, finde ich, zum Teil ziemlich hart. Also, dass die Eltern Sie oft gar nicht gesucht haben, wenn Sie sich versteckt haben. Also so als Bild dafür, dass Sie eigentlich, wenn Sie sich gut verstanden haben, einander total genug waren. Aber was mich fasziniert hat, war, dass Sie das so ohne Bitterkeit eher fast mit Belustigung beschreiben. Woher nehmen Sie das?
Ja, weil ich tatsächlich eine wahrscheinlich erwachsene Person geworden bin, die auf die Eltern guckt als auch Menschen, die nur konnten, was sie halt zu der Lebenszeit in dem Moment tun konnten. Und dass jeder von uns andere Lebensentwürfe und andere Seinsentwürfe gerne vor sich herträgt, das ist eine andere Frage. Ich habe meine Eltern irgendwann fast anthropologisch beobachtet und habe gemerkt, ach, sie sind schon auch kurios und sonst würde man unter denen neben ihnen. Sie waren wirklich gigantisch groß und sind es auch so in meinen Überlegungen. Aber es ist ja auch so, dass man als jetzt älter werdender Frauenmensch so da auch steht und sagt, ja, also alle sind wir Kinder unserer Zeit und unserer Umstände. Und da gibt es Versöhnung und mir hilft auch mein Glaube. Das klingt vielleicht schräg, aber ich bin tatsächlich vergebend, ja.
Mm. Ihr Buch hat ja auch eine besondere Art und Weise, sich ihrer Mutter und ihrer Familie zu nähern. Das spiegelt sich auch schon im Titel, also im Untertitel nach Rough heißt es, also R-O-U-G-H. Da schwingt ja auch das in dem englischen Wort so Härte mit. War das auch eine harte Aufgabe für Sie?
Für mich sehr, weil ich richtig verstummt war. Ich konnte nach dem Tod meiner Mutter aus lauter Schock keine Gedichte finden in mir. Also das Schreiben und dann, als auch alle dachten so, ah, du kannst dich ja vielleicht trösten durch das Schreiben und so, habe ich gemerkt, es funktioniert überhaupt nicht. Also die Relevanz von Gedichten war wie weggespült. Und vor allem vom eigenen Gedichte schreiben, verfassen, überdenken, das war alles weg. Und dieses zur Sprache finden, über die Mutter nachdenken, war für mich auch interessant, weil über die Mutter nachdenken kommt nur in gebundener Sprache, sprich da ist die Prosa auf einmal da. Und ich frage mich auch, wie kann denn das sein und was unterscheidet dann diese Prosa von meinen Vorstellungen von Lyrik? Und dann ist mir aufgefallen, ja klar, was ich über meine Mutter denke, das kann ich nicht singen. Und das alles andere in Lyrische, was ich so arbeite, könnte ich tatsächlich sogar jemandem vortragen, hoffentlich mit gewinnendem Tone, sodass er sagt, ach ja, doch, ja, stimmt, Lyrik ist mehr Lyrik als Prosa. Und bei der Mutter diese Gedanken jetzt, dieses ganze Abfassen dieser Wolke an Gefühlen und auch Projektionen, auch auf die Familie, das wollte ich und konnte ich nur so abfassen und bin eigentlich ganz überrascht.
Ja, ich war auch ganz überrascht, weil sie machen das in so kleinen Episoden, die irgendwie sehr anschaulich sind und die aber auch tatsächlich oft sehr, sehr lustig sind. Also
gut.
Ja, und sie haben ja auch dieses Jahr wieder einen großen Preis, den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor bekommen. Ohne Humor kann man sowas gar nicht aushalten, oder? So einen Nachruf zu schreiben.
Das und man kann ja auch einfach das Leben kaum aushalten. Ne? Da hat uns ja Mascha Kalecko tatsächlich auch gute Töne in der Lyrik mitgegeben. Denn man muss das Leben erstmal überleben. Also so ist es ja auch. Es passieren einem Dinge, wo man auch denkt, jetzt reicht's mal. Ich kann nur eines nach dem anderen irgendwie ertragen, aber nicht dann gedoppelt und dann ist noch das und das. Und ich bin nach dem Tod meiner Mutter gleich mit einem der Brüder in so eine Pflegephase für den Vater geraten und die hat sich zunehmend intensiviert, bis er dann mit 100 und einem halben Jahr verstorben ist eben. Und das hat mich wirklich weggeblasen. Das ist eine so harte Arbeit, pflegende Angehörige Person zu sein. Ich fühle mich sehr verbunden mit sehr vielen Menschen in Deutschland, die das machen, ertragen, darüber sprechen, aber auch darüber schweigen. Mhm. Es ist eine immense Aufgabe, die meine Mutter auch in ihrer Art sehr überlegt, wenn es sowas überhaupt geben kann in den Todesstunden, aber tatsächlich für sich mit einem Nein beschieden hat als Entscheidung. Meine Mutter hat, als sie vielleicht himmlisch gefragt wurde, willst du noch einmal besser werden nach deiner Erkrankung oder willst du jetzt gehen? Da hat sie gesagt, ich will gehen, weil gepflegt werden in diesem Umfeld, in diesem Maß, das kann und will ich meinem Kind auch nicht antun. Und der Vater hat das anders.
Und sie konnte offenbar auch sehr gut loslassen und irgendwie auch eben vorausschauen. Da ist ja eine Episode, wo sie beschreiben, wie sie zusammen zum Bestatter gehen und eine Urne für sie aussuchen. Ja. Das könnte ja auch sehr schmerzhaft sein, aber da hatten sie offenbar richtig Spaß miteinander.
Ja, meine Mutter eine ganz investigative Person war. Die wollte herausfinden, was ist denn dann so und was musste man entscheiden und was kann man entscheiden und dass dann eben auch der Bestatter kurios ist, wenn er einem aus seinem Arbeitsfeld genau heraus sagt, ja, was Sie gerade anhaben, das wäre eigentlich ideal für Ihre Bestattung. Ja, das ist lustig. Lauter Naturwolle, ne? Also perfekt.
Ja, das ist, Ihr Buch ist wirklich voll von solchen schönen Bildern, aber es ist auch ein Buch über die Dichterin Nora Gomringer, fand ich, weil man eben auch nochmal erfährt, wie stark ihre Mutter sie da auch begleitet, gefördert und gesehen hat, nicht?
Ja, wie schön, dass Sie es sagen. Und das ist tatsächlich auch mein Anliegen gewesen. Autoren können nur werden, wenn es in ihrem Umfeld ein, zwei Menschen, wenn sie Glück haben, gibt, die sie sehen, die sie als Autoren in ihrer Vision auch verfolgen und bestärken. Und weil es ist ein so einsamer und seltsamer Beruf, den ja keiner in der Welt will. Also man kann ja nirgendwo hinkommen und den Menschen glücklich machen, indem man den Lichtschalter repariert oder so. Man kann diese Dinge nicht so wirklich. Aber dass dann einer sagt, ich will hören, wie du darüber denkst, indem du es niederlegst und schreibst. Das hat mich unheimlich beschenkt. Das merke ich jetzt ja erst, was das für ein Geschenk war. Denn mit der Person meiner Mutter sind eigentlich 5 Leute gestorben. Und einer der Menschen darunter war auch mein Lektor. Meine Mutter war meine Lektorin.
Aber Sie schreiben jetzt nicht schon am Buch ein Trauerbuch über Ihren Vater.
Redundant wäre das und vielleicht noch so. Nee, er wird immer wieder vorkommen. Aber ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ja bei der Mutter jetzt letztlich auch 4,5 Jahre gebraucht. Ich bin ganz froh, wenn es jetzt was anderes auch kommt. Und der Vater, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil der wirklich so tief in der Rezeption ist. Diese Anschreiben jetzt, ich habe über 800 Schriften bekommen und muss halbwegs reagieren. Und das ist so eine Aufgabe. Also, dass ich auch fühle, ich will den Dichter Eugen Gomringer da auch noch in der Welt halten und haltbar sehen. Da kommt noch was Großes auf mich zu. Das merke ich für die nächsten Jahrzehnte.
Ja, und ich bin gespannt, was die Dichterin Nora Gomringer dann als nächstes schreibt. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute, Nora Gomringer.
Ganz reizend. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Und das Buch Am Meerschwein übt das Kind den Tod ist beim Verlag Woland und Quist erschienen. Es hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Über Monate wurde ja die Spannung auf den Deutschen Buchpreis gesteigert und heute Abend ist es ja dann soweit. Im Frankfurter Römer wird zum Auftakt der 77. Buchmesse bekannt gegeben, wer in diesem Jahr mit dieser verkaufsträchtigen Auszeichnung gesegnet wird. Für meinen Kollegen Frank Meyer war aber schon vorher längst klar, wer für ihn die Gewinnerin ist.
Ich liebe das Feuerwerk an Lakonie, das dieses Buch zündet. Das geht gleich am Anfang los damit, nämlich so: Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Pappbecher, Aludosen, Plastikflaschen. Die Luft ist warm, der Wald ist mit Kiefern. Ist das nicht fantastisch knapp und cool gemacht? Und ganz hervorragend finde ich auch, dass dieser Roman die Katastrophen, von denen er erzählt, dass er die nicht bejault und bejammert und nicht pädagogisiert, sondern wie nebenbei aufzeichnet und einem damit gerade unter die Haut treibt. Die Katastrophen, das sind die Exzesse der digitalen Revolution, der Klimawandel und das Artensterben. Und das notiert die Erzählerin Ehrer ganz still am Beispiel der Vögel. Heute ist die letzte Turteltaube gestorben. Heute die letzte Feldlerche, der letzte Buntspecht, die letzte Dohle und immer so weiter. Das schnürt einem den Hals zu. Das ist die Zukunft. Fiona Sironitsch holt aber noch sehr viel mehr Zeit rein in ihren Roman, weil sie ihre Geschichte ganz gekonnt einbaut in den großen Strom der Erdgeschichte, in Massenaussterbeereignisse vor 100 Millionen Jahren. Und es gibt keine männlichen Menschen in diesem Buch. Die Mädchen und Frauen, von denen Sironitsch erzählt, die stemmen sich gegen die Verluste. Manchmal machen sie das solidarisch zusammen. Und weil uns hier aber wirklich keine negative Idylle aufgetischt wird, manchmal kämpfen die Frauen auch gegeneinander. Und mir würde es sehr gefallen, wenn dieser mit so viel gefasster, kühler Wut erzählte Roman den Deutschen Buchpreis bekommen würde.
Mein Kollege Frank Meyer hat also schon entschieden, wer sein Gewinner des Deutschen Buchpreises ist. Und wen die Jury aber aussucht, das wird heute Abend bekannt gegeben. Und wir werden natürlich darüber berichten, auch morgen früh in der Lesart. Und es ist ja überhaupt im Herbst Zeit der Literaturpreise. Auch einer der höchst dotierten Kinderbuchpreise ist am Wochenende vergeben worden. Der mit 50.000 Euro dotierte Deutsche Kinderbuchpreis ist in Lage an den britischen Autor Adam Stower für sein Buch Muffin und Turt vergeben worden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn jemand schon ein Buch über sein Leben schreibt, dann sollte er auch etwas Erzählenswertes erlebt haben. Aber das ist ja beileibe nicht bei allen Autobiografien der Fall. Bei der, über die wir jetzt sprechen, scheint das doch deutlich anders zu sein, denn der Verfasser ist der Verleger K.D. Wolf. Bin ich nicht ein Hans im Glück? Studentenrevolte Hölderlin Kafka hat er seine Memoiren betitelt und Helmut Böttiger hat sie für uns gelesen. Also Verlag Roter Stern, Hölderlin ist im Titel, wäre mir auch so eingefallen zu K.D. Wolf. Was erzählt er denn noch so alles aus seinem Leben? Da ist ja viel, viel mehr passiert.
Ja, das sind schon zwei Sachen, die zeigen, wie widersprüchlich das auf den ersten Blick scheint. Da stellt man ja gar keinen Zusammenhang her. Also K.D. Wolf war vor allem Bundesvorsitzender des SDS 1968, also im Grunde formal der Kopf der Bewegung. Dann gründete er zwei Jahre später den Verlag Roter Stern, der programmatisch linksradikal war. Und ein paar Jahre später kommt er plötzlich mit einer historisch-kritischen Hölderlin-Ausgabe, wo er editionsphilologisch den Kenner D.E. Sattler an Hölderlin drangesetzt hat, der da schon eine Lebensobsession gehabt hat. Und das ist etwas, was die Wissenschaft tatsächlich vorangetrieben hat. Es hat Maßstäbe gesetzt in der Editionsphilologie. Es kamen dann noch mehrere Ausgaben. Also K.D. Wolf vereinigt Dinge auf sich, die man an einer Person eigentlich gar nicht zusammendenken kann, das macht ihn aus.
Aber er zählt ja wahrscheinlich nicht nur seine editorischen Leistungen, sondern auch mehr aus seinem Leben, oder?
Ja, schön sind natürlich die 68er-Geschichten, wenn er da auf dem Podium steht und der Polizeieinsatz steht kurz bevor und er versucht dann schnell noch übers Megafon die wichtigsten Parolen, die gerade Tagesordnung sind, loszuwerden. Es ist interessant, es ist alles sehr gerafft, sehr kurz gefasst, also nicht so auserzählt, aber Rudi Dutschke kommt zum Beispiel eher schlecht weg. Dem war es egal, wer unter ihm Bundesvorsitzender oder des SDS ist. Und mir fiel auch auf, dass Theodor W. Adorno wie ein Heiligenbild fast erscheint. Also den verehrt er sehr. War wahrscheinlich auch die beste Zeit an den Universitäten, die es jemals gab. Jürgen Habermas hingegen ist wieder eher distanziert geschildert. Also diese persönlichen Einblicke, die machen das schon aus. Und wenn man dann sieht, in dem Roten Stern Verlagskollektiv waren am Anfang Leute, die dann später bei der Rote Armee Fraktion, also bei Baader-Meinhof dabei waren. Und das schildert K.D. Wolf und gleichzeitig nimmt man ihm aber ab, dass er da immer das antiautoritäre, antistalinistische, undogmatische hochhielt. Und man glaubt es ihm tatsächlich. Also sehr viel Zeitbild ist da drin.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja so, als ob das tatsächlich total von der Zeit, aber auch von der Literaturgeschichte durchdrungen ist, dieses Erinnerungsbuch.
Ja, das geht bei ihm ineinander über. Auch dieses Verlagsgebäude in der Holzhausenstraße, das Holzhaus, das sind drei Stockwerke und wie sie daran kamen, das ist auch eine kleine anarchische Geschichte. Heute ist das natürlich ein tolles Haus in Frankfurt, beste Lage, drei Stockwerke. Und es waren dann immer wechselnde Wohngemeinschaften in den drei Stockwerken. Und das Privatleben und der Berufsalltag, die Verlagsarbeit sind untrennbar miteinander verbunden. Da gibt es schon einige Schlaglichter, die wirklich eine Atmosphäre einer Zeit heraufbeschwören, die heute eigentlich gar nicht mehr vorstellbar ist. Oder der wunderbare Verlagsmann Rudi Däuble, wie er sich um den sehr exzentrischen Autor Peter Kurzeck kümmert, fast wie ein persönlicher Betreuer. Also da kommt schon sehr viel zum Vorschein an Atmosphäre der Zeit.
Und er schafft es ja aber, das doch vergleichsweise auf wenig Seiten. Also andere brauchen für so viel Stoff 800 Seiten. Und er schreibt es auf 259. Wie schafft er? Sie haben schon gesagt, er reißt manches nur kurz an. Ist es eher so episodisch?
Ja, das sind sehr kurze Kapitel und man ahnt, dass das eigentlich Mitschriften sind von Gesprächen, die auf Band aufgenommen worden sind. Und es wird auch namentlich genannt Dietegen Müller, ein Redakteur, der eigentlich aus der Finanzbranche kommt, der das dann als Buch zusammengefasst hat. Und das mit der Finanzbranche kommt nicht von ungefähr, weil K.D. Wolf hat wirklich viel Expertise in Finanzierungsfragen gesammelt, ist auch erfahren im Konkursverfahren und dann den Verlag wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstehen zu lassen. Und man merkt, diese kurzen, pointierten Geschichten, da sind keine langen Reflexionen oder auserzählte Geschichten, die dann chronologisch sich so von Punkt zu Punkt hangeln. Das passt irgendwie zu ihm, weil K.D. Wolf ist ein sehr schlagfertiger Typ und er ist auch so eine Art Menschenfänger. Das erlebte man oft auch immer auf der Frankfurter Buchmesse, wenn der Stand sehr zentral platziert war, am Eingang Halle 3.0, man kann unwillkürlich dran vorbei. Und er ist ein Menschenfänger. Menschenfänger und er hat es sogar geschafft, in der FAZ, die ihm eigentlich von der Position her konträr gegenübersteht, sogar da hat er es geschafft, Bündnispartner zu finden. Also das muss ihm mal einer nachmachen.
Und es hört sich so an, als ob man das sogar gut lesen kann, wenn man sich für die Person überhaupt nicht interessieren würde bei so viel Zeitkolorit.
Ja, Zeitkolorit, kurz zusammengefasst, und hat wirklich auch einen Sinn für Effekte und für das Komische, auch an den politisch radikalen Dingen. Er distanziert sich davon keineswegs, er ist auch stolz darauf und er wandelt durch die Zeitgeschichte eigentlich wie der berühmte Eichendorffsche Taugenichts, also eine hochpositive Figur. Er nennt sich Hans im Glück und wenn man das Buch gelesen hat, glaubt man ihm das.
Helmut Böttiger über die Lebenserinnerungen des Verlegers K.D. Wolf. Bin ich nicht ein Hans im Glück? Studentenrevolte Hölderlin Kafka. Erschienen beim Vittorio Klostermann Verlag für 28 Euro. Von Haiti hören wir meistens nur, wenn es um Naturkatastrophen, Staatszerfall und Elend geht. Dabei spielt Literatur auf der Insel traditionell eine wichtige Rolle. Ein vielbeachteter Autor ist der 1978 geborene James Noel, der in seinem Roman Was für ein Wunder vom Erdbeben erzählt, das vor 15 Jahren rund 300.000 Menschen das Leben gekostet hat. Für ein Jahr lebt James Noel nun in Berlin, nicht nur um Abstand zur Bandengewalt in seiner Heimat zu finden, sondern er will auch die Seele der Stadt einfangen. Das hat er Cornelius Wüllenkämper erzählt.
Heute in der Gasse der Schönheit. Kleiner und großer Hunger der Scharfschützen. In dieser verfehlten Stadt, die hochbegabt ist für Patronenhülsen und in der die Pfaue lebendig verbrannt werden.
Im Herbstlicht am Ufer der Spree liest James Noel ein Gedicht aus seinem bald in Frankreich erscheinenden Band Pfaue. Es handelt von der Bandengewalt in Haiti, die seit der Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïse 2021 die Hauptstadt Port-au-Prince und immer größere Teile des Landes in Angst und Schrecken versetzt. Der geschundene Pfau, so erklärt Noel, sei eine Metapher für sein gebeuteltes Land.
Wir leben in Haiti in einem Königreich der Gangster. Gangster, die den Tod sehen. So ist die Realität. Vor 6 Monaten bin ich nach Haiti zurückgekehrt. Es war schrecklich und zugleich haben die Menschen gefeiert. Ich wollte da bleiben, trotz allem. Denn angesichts des furchtbaren Staatszerfalls, trotz der Tragödie, gibt es diesen Spalt, durch den das Leben scheint. Eine wunderbare Gleichzeitigkeit, die uns auch verpflichtet, bescheiden zu bleiben und das Leid als Teil der Welt wahrzunehmen.
Zur Literaturszene seiner Heimat hält Noel, der als Dichter die Welt bereist und lange in Frankreich lebte, nach wie vor Kontakt. Noel ist ein Dichter mit politischem Bewusstsein. Er veröffentlichte einen offenen Brief an Donald Trump und dessen unwürdige Äußerungen über Haiti, schreibt über Mauern und Migration, über den Brexit, George Floyd und die Versklavung seiner eigenen Vorfahren.
Die Probleme der Welt mache ich mir zu eigen. Die Probleme ganz so wie die Poeme.
Sagt James Noel am Spreeufer unweit vom Haus der Kulturen der Welt. Hier wurde ihm 2020 der Internationale Literaturpreis verliehen für seinen Roman »Was für ein Wunder« über die humanitären und psychologischen Folgen des Erdbebens in Haiti 2010. Es ist ein poetischer Roman voller Sprachbilder und Transzendenz, in dem Lyrik und Prosa eine traumähnliche Realität erschaffen. Die Poesie ist für Noel kein literarisches Genre, sondern eine Haltung.
Wenn man die Poesie vor allem als literarisches Genre versteht, dann ist es so, als sperre man eine Eingebung in eine Flasche ein. Wenn man dann diese Flasche ins Meer wirft, dann ist das die poetische Geste. Bei der Poesie geht es darum, die Flasche mit einer gewissen Haltung ins Meer zu werfen. Gerade in Haiti habe ich Menschen getroffen, die nicht lesen und nicht schreiben können und die dennoch große Poeten sind, es aber nicht wissen.
In seiner Heimat ist der 1978 in der Nähe der Grenze zur Dominikanischen Republik geborene Dichter längst berühmt. Als mittleres von 7 Geschwistern habe er eigentlich Basketballspieler werden wollen, erzählt Noel. Sein älterer Bruder habe mit seinen Gedichten Anerkennung geerntet, dem wollte er nicht nachstehen. Seine Mutter, eine Lehrerin, unterstützte sein Talent, bis 2005 ein erster Gedichtband erschien. Seither hat James Noël rund 20 Bücher, vor allem in Frankreich, veröffentlicht, drei davon in seiner Muttersprache Kreol. Zu seiner Schulzeit sei das Kreol noch verpönt gewesen. Erst später habe er die reiche Tradition kreolischsprachiger Dichter entdeckt.
Ich schreibe mit beiden Händen. Dieses Bild stammt aus dem Voodoo, wenn es darum geht, dass der eine Priester mit der linken und ein anderer mit der rechten praktiziert, mit der guten oder mit der schlechten Hand. Und ich schreibe mit beiden Händen, mit der linken auf Kreol, mit der rechten auf Französisch.
Haiti, so sagte es James Noël in einem seiner Gedichte, sei das Fieberthermometer unter dem Arm des Kranken, der die Erde ist. Für sein Jahr in Berlin hat James Noël sich vorgenommen, zur Ruhe zu kommen, an jedem Tag ein Gedicht zu schreiben und so seiner neuen Lebensrealität auf den Grund zu gehen.
Autoren haben die Schwäche, Hexen und die Seele einer Stadt einfangen zu wollen. 3 Tage lang bin ich durch Berlin marschiert, um eine Seele zu finden, was mir natürlich nicht gelungen ist. Aber in den Augen eines Eichhörnchens habe ich etwas gesehen, was mich beruhigt hat. Mir bleibt ja noch 1 Jahr Zeit.
James Noël war das, Schriftsteller aus Haiti, und auf Deutsch ist sein Roman Was für ein Wunder bei Literaduk Literatureditionen erschienen, und das Buch kostet dort 12 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Johannes Pappelmeier aus München und ich lese gerade von Eva Menasse das Buch Dunkelblumen. Und das ist wirklich seit längerer Zeit mal wieder ein Buch, bei dem ich sagen würde, richtig große Literatur. Es geht in der österreichischen Provinz um ein Dorf, in dem irgendein grausiges Verbrechen wohl passiert ist, was die Bewohner ziemlich geprägt haben muss. Und ich finde das Buch also toll, weil man kommt dem jede Seite so ein Stückchen näher, und es ist halt auch sehr, sehr schön, so in den Details beschrieben. Es ist wirklich toll zu lesen.
Johannes Pappelmeier liest in München Eva Menasses Roman Dunkelblumen. Als Taschenbuch ist er bei BTB erschienen. 528 Seiten kosten 13 Euro. Als Geheimdienstchefin M in diversen James-Bond-Filmen wurde Judi Dench zum Weltstar. Aber es dürfte auch keine andere Schauspielerin geben, die Shakespeares Dramen so gut kennt wie sie, denn sie steht seit 7 Jahrzehnten auf der Theaterbühne und war lange Mitglied der Royal Shakespeare Company. In ihrem Buch Shakespeare, der Mann, der die Miete zahlt, schildert sie mit viel Liebe zur Literatur Praktisches und Amüsantes aus dem Theateralltag, und in dieser Woche erscheint das Buch.
Der Titel des Buchs, Der Mann, der die Miete zahlt, geht auf einen Insider-Witz zwischen Judi Dench und ihrem verstorbenen Mann Michael Williams zurück. In den 1970er Jahren arbeiteten beide als Schauspieler fast ausschließlich für die Royal Shakespeare Company, und so zahlte Shakespeare beruflich buchstäblich die Miete für die beiden. Der große Dichter wurde Judi Dench und ihren Geschwistern quasi in die Wiege gelegt, denn in ihrem Elternhaus wurde ständig Klassisches rezitiert und die Familie ging häufig ins Theater.
In our family, Shakespeare was always very important. We always recited things, so we were taken to the theater.
Und Shakespeare nahm Judi Dench endgültig für sich ein, als sie als Schülerin ihren älteren Bruder Peter in Macbeth als Duncan auf der Bühne sah und Peter proklamierte: Was für ein verdammter Mann ist das?
He walked in and he said, what bloody man is that? And I thought, what bloody man is that? Is this Shakespeare swearing? I thought, this is for me.
Dench konnte es nicht fassen. Da wurde geflucht. Das war genau ihr Ding. Seitdem ist ihr der literarische Gigant aus Stratford nicht mehr aus dem Kopf gegangen, dominierte ihre schon 7 Jahrzehnte dauernde Schauspielkarriere, und in dieser Zeit haben sich so viele wunderbare Anekdoten und Erinnerungen angesammelt, die Dench im Gespräch mit dem Schauspieler und Regisseur Brandon O'Hay auspackt. Das Buch hangelt sich an den berühmten Frauenrollen entlang, die Dench verkörperte, von Lady Macbeth über Ophelia in Hamlet, von Kleopatra bis zu Romeos Julia. Dench beschreibt, wie sie die Psyche dieser Figuren sieht, und ihr ist auch wichtig, dass die Interpretation, wie sie die Rollen spielte, immer nur eine Möglichkeit von vielen war.
Every single emotion is...
Alle Emotionen, die man sich vorstellen kann, tauchen in Shakespeares Stücken auf. Nicht alle in einem, aber alle über seine Stücke hinweg. Darum spüren die Menschen auch diese Verbundenheit. Aber jeder hat auch seine persönliche Erfahrung und darum nimmt jeder das anders wahr.
Something in their own way.
Höchst unterhaltsam, wie Dench als Titania bei den Dreharbeiten zum Sommernachtstraum in einer naturbelassenen Ruine in ein spärliches Blätter- und Blümchenkostüm gehüllt einen Wurm an ihren Füßen spürte, entsetzt vom Boden aufsprang und das Set ruinierte. Anschließend trug Titania Gummistiefel. Bei einer Inszenierung von Antonius und Cleopatra im National Theatre spielten drei kleine echte Schlangen mit. Eine verschwand vorübergehend, um sich gerade dann aus Denchs Perücke zu schlängeln, als der Vorhang aufging. Der Schock verschlug ihr für 2 Tage die Sprache. Dench schildert auch, wie sie zu Beginn ihrer Karriere andere still beobachtete, um zu erkennen, welche minimale Geste oder Bewegung ausreichten, um etwas zu zeigen und was unausgesprochen bleiben konnte. Je älter und erfahrener sie wurde, desto weniger sei für sie mehr gewesen.
The older you get and the more you play, you know that the less you do is much more effective.
Zum Beispiel, um den Wahnsinn von Ophelia in Hamlet darzustellen, ist eine minimale Geste sehr viel wirksamer, als sie komplett wahnsinnig zu spielen.
You might be mad all the way through.
So sehr Denchs Verehrung für Shakespeare an jeder Stelle durchschimmert, so klar ist sie auch in ihrer Abneigung. Das Personal im Kaufmann von Venedig findet sie absolut niederträchtig und das Stück antisemitisch. Sie fragt sich, was wohl in ihren Shakespeare gefahren war, als er das schrieb. Trotzdem spielte sie bei einer Produktion die Portia, weil der Vertrag auch andere Stücke umfasste. Der genervte Regisseur verbot seinen Schauspielern irgendwann, hinter seinem Rücken vom Merchant of Womit statt Venice zu sprechen, Kaufmann von Kotze. Dench erwischt sich auch immer wieder dabei, dass ihr passend zur Lebenssituation ein Zitat von Shakespeare durch den Kopf schießt. Während der Pandemie-Lockdowns war es eine Zeile aus Richard II.
Wasted time and now doth time waste me. I thought of that all the time during COVID.
Ich habe Zeit verschwendet und jetzt verschwendet die Zeit mich. Und nicht nur in Denchs Kopf hat sich Shakespeare eingenistet, sie hat ihn auch stets vor Augen. Obwohl ihre Sehkraft nachlässt, zeichnet sie noch gerne kleine Skizzen von Shakespeare-Szenen oder Charakteren, die auch im Buch zu sehen sind.
It's not an intellectual book.
Das soll kein intellektuelles Buch sein, sondern wir reden über jemanden, den wir beide sehr gut kennen und was man über ihn alles in seinen Stücken entdecken kann. Das Letzte, was einem passieren sollte, ist, dass man sich bei Shakespeare langweilt.
The last thing you have to do at a Shakespeare play is go and be bored. The very last thing.
Judy Dench hat also ein Buch über Shakespeare herausgebracht, Shakespeare, der Mann, der die Miete zahlt, und Gabi Biesinger berichtete aus London. Das Buch erscheint beim Dörlemann Verlag, hat 528 Seiten und kostet 34 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
My name is Asaf Gavron. I'm an Israeli writer. My recent book published in Germany is Everybody Be Cool. The book of my life I want to talk about today is Portnoy's Complaint by Philip Roth.
Hallo, ich bin Asaf Gavram, ein israelischer Schriftsteller. Mein letztes Buch, was in Deutschland erschienen ist, heißt Everybody Be Cool. Und mein Lieblingsbuch ist Portnoy's Beschwerden von Philip Roth. Da geht es um einen jungen Kerl in den USA. Und da war mir natürlich der jüdische Aspekt sehr wichtig, aber eben auch, wie jung der noch ist und wie jung ich damals war, als ich das Buch gelesen habe. Und ja, dieser junge Mann hat gewisse Obsessionen. Er ist von Sex besessen. Er ist auch neurotisch. Er ist aber auch besessen von Familienbeziehungen, von seinen Eltern, seinen Brüdern, generell eben auch von Frauen. Ja, und der literarische Kniff an diesem Buch ist, dass dieses Buch nur in einem Monolog erzählt wird. Und das sollte ich jetzt vielleicht gar nicht verraten. Erst zum Schluss kommt heraus, dass er das alles einem Psychiater erzählt hat. Und der sagt dann eben am Ende einen einzigen Satz, aus dem das hervorgeht. Und ich habe dieses Buch vom Englischen ins Hebräische übersetzt vor 20 Jahren und es ist witzig, es ist verrückt, es ist auch ein bisschen beängstigend, aber ich lege es Ihnen wirklich wärmstens ans Herz und dafür muss man auch nicht Jude sein oder ein Mann sein. Es ist einfach ein sehr lesenswertes Buch.
And not only if you're Jewish or man, everyone should read it.
Der israelische Schriftsteller Asaf Gavron war das über ein Buch seines Lebens, Portnoys Beschwerden von Philip Ross. Und Asaf Gavron war ja erst letzte Woche bei uns in der Lesart zu Gast mit seinem aktuellen Buch Everybody Be Cool. Und das Gespräch können Sie finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek.